Ja, ich grüße Sie auch wieder sehr herzlich heute Abend. Schön, dass Sie da sind und dass Sie sich von keinem Wetter abhalten lassen zu kommen. Das Thema heute, Störung, heile Menschen in einer kaputten Welt, Fragezeichen. Das ist ja klar, eine Störung ist meistens eine ärgerliche Sache. Stellen Sie sich vor, Sie warten schon eine Woche darauf, dass eine ganz bestimmte Fernsehsendung kommt, haben sich das richtig in der Fernsehzeitung angezeichnet und dann wollen Sie in aller Ruhe diesen Fernsehabend erleben, ein ganz bestimmter Film, auf den Sie schon lange warten. Und dann läuft er so 10 Minuten und auf einmal erscheint so ein bekanntes kleines Bild, Störung in Oberösterreich. Das heißt auf Deutsch, der Film läuft überall weiter, nur in Oberösterreich kann man ihn nicht sehen. Das ist ärgerlich. Störung heißt, das, was man sich vorgenommen hat, das kann man jetzt auf einmal nicht durchziehen. Es kommt etwas dazwischen. Oder am Sonntagnachmittag, Sie haben gerade so schön Mittag gegessen und wollen jetzt das wirklich verdiente Mittagsschläfchen halten. 10 Minuten lang hat es ja auch geklappt, Sie dämmern so schön in den Mittagsschlaf hinein und plötzlich klingelt es. Wer steht vor der Tür? Die liebe Schwiegermutter. Nun ganz und gar nichts gegen liebe Schwiegermütter, aber dass sie ausgerechnet dann kommt, das ist ja nun wirklich eine ärgerliche Geschichte. Störung, es kommt etwas dazwischen. Nun, das sind vergleichsweise geringe Dinge. Ich habe ältere Leute erlebt, die haben ganz andere Störungen erfahren in ihrem Leben. Einer sagte mir einmal, wissen Sie, eigentlich wollte ich Forscher werden. Der hatte sich also etwas ganz Bestimmtes für sein Leben ersehnt, für sein Leben erträumt, aber dann kam der Krieg. Der Krieg war hier die große Störung. Man kam nicht zu dem man eigentlich kommen wollte. Man wird aufgehalten, es kommt etwas dazwischen. Etwas, was man sich vorgenommen hatte, entwickelt sich plötzlich ganz anders, ganz anders. 3 klassische Beispiele dazu aus diesem Jahrhundert. Kennen Sie die Anfänge der russischen Oktoberrevolution? Man hatte den Russen ja damals das Paradies versprochen, das Paradies der Arbeiter. Und das war nicht so einfach dahingesagt. Man befasste sich nur mit der entsprechenden Literatur. Das war ihr glühend heißer, ehrlicher Wille, das Paradies der Arbeiter. Welch ein gigantischer Entwurf dazu ist das Werk von Karl Marx, von Friedrich Engels. Und dann kam Lenin, welch eine glühende Hoffnung beseelte diesen Mann, das Paradies der Arbeiter. Wissen Sie, was draus geworden ist? Die Hölle ist draus geworden. Das war nicht vorgesehen. Störung, es kam etwas dazwischen. Kennen Sie die Anfänge des Nationalsozialismus? Wissen Sie, wie großartig das eigentlich begann? Michael Freund, einer unserer bekannten Historiker, schreibt über die Stunde der Machtergreifung. Ich lese mal ein paar Sätze aus einem großen Geschichtswerk. Es beeindruckte sie alle, mit welch heiligem Ernst Hitler an seine Aufgabe ging. Es regierte in der Tat wieder ein Mann über Deutschland, der seiner Sache sicher war, in dem Leidenschaft glühte. Bis jetzt hatten die Gleichgültigen und Routiniers, die bloßen Taktiker regiert, die nichts im Auge hatten als Postenverteilung zwischen den Parteien in einer Regierung. Nicht nur der später hingerichtete Hans Frank hatte den Eindruck, den er in seinem Buch Angesichts des Galgens festhält. Und jetzt Hans Frank. Da es einen segnenden und strafenden Gott gibt, weiß er, dass unsere Herzen damals rein waren. Ich glaube und lasse es mir durch nichts in der Welt und ich schaue Gott demütig dabei ins ewige Auge, diesen Glauben nehmen, dass Hitler in jener Stunde, er meint die Stunde 1933 der Machtergreifung, dass Hitler in jener Stunde im tiefsten seiner Seele vom besten Wollen für sein Volk erfüllt war und sein Amt geradezu als heilige Verpflichtung empfunden hat. Diese Geburtsstunde des Dritten Reiches war Glanz und Glück. Wenn damals ein Seher das Ende in Kummer und Entsetzen, in Mord und Brand für knapp zwölf Jahre später verkündigt hätte, der wäre überhaupt nicht verstanden worden, auch nicht von mir. Das Elend 1945, das war nicht vorgesehen. Störung. Es kam etwas dazwischen. Oder in den 60er Jahren, da gab es den gewaltigen Aufbruch der neuen Linken. Die alte kommunistische Linke hatte versagt. Wir haben das eben gehört. Es war Hölle draus geworden. Die alte Linke hatte versagt, aber nun die neue Linke. Und sie wollte, dass bald, ich zitiere aus den Schriften der neuen Linken, ganz kurz, sie wollten, dass bald du und ich und unsere Brüder in aller Welt aus den dunklen Schatten des Hasses, der Unwissenheit, der Furcht und der Gewalt in das wärmende Sonnenlicht des Friedens, des Verständnisses und der brüderlichen Liebe schreiten werden. Ist das nicht wunderbar, dass du und ich und unsere Brüder in aller Welt aus den dunklen Schatten des Hasses, der Unwissenheit, der Furcht, der Gewalt in das wärmende Sonnenlicht des Friedens, des Verständnisses und der brüderlichen Liebe schreiten werden? Großartig! Welch eine Hoffnung junger Menschen damals in dieser jungen Generation in den 60er Jahren. Und dann zerstritt sie sich, die Neue Linke. Man brach auseinander. Und ein Strang dieser Neuen Linken ging dann seltsame Wege. Und plötzlich geisterte ein Schrecken durch Europa. Wissen Sie es noch? Ach, ihr Lieben, wir vergessen so schnell. Am 22. Mai 1967 verbrennt in Brüssel ein Kaufhaus, zu dessen Brandstiftung sich eine Terroristengruppe bekennt. 253 Menschen finden in den Flammen den Tod. Die deutschen APO-Mitglieder Kunzelmann, Teufel und Langhans rufen zwei Tage nach diesem Brand zu Nachahmungstaten auf. Eine Welle von Sprengstoff- und Brandanschlägen sowie Mord- und Mordversuchen wälzt sich schrecklich durch Europa. Es geht Schlag auf Schlag. Wie hatte das geheißen? Wir wollen in das wärmende Sonnenlicht des Friedens, des Verständnisses, der brüderlichen Liebe schreiten. Was ist aus diesen Träumen geworden? Ich frage Sie, aus diesen wohlgemeinten Utopien, Terror. Das war nicht vorgesehen. Störung. Es kam etwas dazwischen. Ihr Lieben, warum gerät uns eigentlich alles aus den Fugen? Warum gerät uns alles durcheinander? Warum haben wir immer mehr eine kaputte Welt? Wir stehen vor einem Rätsel, vor einem abgründigen Geheimnis. Aber nicht nur so einzelnen Gruppen geht es so, dass sie mit großer Hoffnung beginnen und dann schrecklich scheitern und zugrunde gehen. Dieses Schicksal scheint sich nun über unsere ganze Welt herzumachen. Eigentlich ist noch jede Generation angetreten mit dem Vorsatz, wir bauen eine bessere Welt. Wir bauen eine bessere Welt. Aber dann ist es aufs Ganze gesehen eigentlich immer schlechter geworden. Es ist nun nicht so, dass man nun alles falsch gemacht hätte. Das ist ja gerade das Seltsame. Man hat so viel richtig gemacht. Viele Generationen haben gearbeitet, sich gemüht, haben sich eingesetzt und viele Dinge zustande gebracht, Das muss man einfach anerkennen. Und das war alles wirklich richtig. Nur allmählich wachsen uns die vielen, auch die richtigen Dinge über den Kopf. Wir werden der großen Probleme nicht mehr Herr, die uns die vielen richtigen Dinge beschert haben. Die Menschheitsprobleme wachsen in einem Ausmaß auf uns zu, dass wir es kaum noch bewältigen können. Kriege, Überbevölkerung, Hunger, Umweltverschmutzung, Graubau der Natur. Es wird immer bedrängender. Was haben wir eigentlich Böses getan? Das muss man doch mal fragen. Was haben wir eigentlich Böses getan? Wir haben in den letzten Jahrhunderten Erfindungen gemacht. Das war doch richtig. Wir haben die Technik entwickelt. Das war doch richtig. Wir haben die Wirtschaft aufgebaut. Das war doch richtig. Aber es ist so seltsam. Am Ende der Richtigkeiten steht plötzlich, so sagen es uns die Futurologen, am Ende der Richtigkeiten steht die Katastrophe. Die Weltkatastrophe kommt am Horizont unserer Richtigkeiten wie ein Gespenst auf uns zu. Was ist das? Warum ergibt die Summe aller Richtigkeiten nicht eine heile Welt? Da ist eine intelligente, geistbegabte Menschheit durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende unterwegs. Wie viel großartige Menschen hat es schon gegeben? Ihre Namen glänzen wie Sterne am Firmament der Weltgeschichte. Aber auch die vielen, vielen kleinen Leute wie wir, die sind ja nun auch nicht gerade totale Versager. Und jeder Einzelne hält sich doch für anständig, für charaktervoll, für gut. Man bemüht sich doch. Ausnahmen gibt es natürlich, aber die bestätigen im Grunde genommen doch die gute Regel. Warum ergibt die Summe aller Richtigkeiten, aller guter Bemühungen, aller Hingabe, allen Forschens und allen Fleißes, aller Arbeit, warum ergibt die Summe dieser guten Bemühungen eine kaputte Welt? Alles geht wie von unsichtbarer Hand geschoben auf Zerstörung hinaus. Was ist das? Nochmal, warum gerät uns alles aus den Fugen? Warum gerät uns so vieles durcheinander? Warum eine kaputte Welt? Wir stehen wirklich vor einem Rätsel, vor einem abgründigen Geheimnis. Nun haben wir uns mit diesem Phänomen längst wissenschaftlich beschäftigt. Verhaltensforscher sind an die Arbeit gegangen und haben interessante Einzelheiten über uns Menschen in Erfahrung gebracht. Psychologen, Soziologen, Futurologen, Physiker, besonders theoretische Physiker, sie haben sich bemüht. Sie alle beschäftigen sich mit den Ursachen dieser unaufhaltsam auf uns zukommenden Weltkatastrophe. Und dann hat man natürlich auch Fehler gefunden. Zum Beispiel dieses sogenannte partikularistische Denken. Das ist das Denken, das immer nur sozusagen seine eigene Kirchturmspitze sieht, immer nur so seinen eigenen kleinen Bereich. Das heißt, wir haben zu wenig die Zusammenhänge beachtet, zum Beispiel der ökologischen Systeme. Wir haben die Zusammenhänge nicht gesehen, haben nicht gesehen, wenn wir hier etwas zerstören, dass das auf lange Sicht gesehen ganz woanders ebenfalls andere Dinge mit in die Zerstörung reißt. Wir haben die Rohstoffe vergeudet, weil wir dachten, die reichen für Ewigkeiten. Und dann entdeckten wir haben uns geirrt, sie reichen nicht. Wir haben manche Fehler gemacht, aber das reicht nicht aus zur Erklärung des Desasters, vor dem wir heute stehen. Was ist bloß der eigentliche Störfaktor? Wenn man den finden, wenn man den ausschließen könnte, und nun das Erschütternde. Man hat ihn gefunden, aber man kann ihn nicht ausschließen. Das ist das Problem. Man hat ihn gefunden, aber man kann ihn nicht ausschließen. Darf ich es mal in einem sehr einfachen Bild sagen? Ich habe kürzlich ein altes Foto gesehen aus dem Dritten Reich. Soldaten führten eine Gruppe von Frauen und Männern und Kindern hinein ins Konzentrationslager. Ein schreckliches Bild. Diese ängstlichen Augen der Frauen, der Kinder, der Männer. Ein schreckliches Bild. Und dann diese brutalen Schergen, die dieses kleine schwache Häuflein in Schach halten. Und unter diesem Foto ein kurzer Satz. Die größte Naturkatastrophe sind wir selbst. Die größte Naturkatastrophe sind wir selbst. Das ist der Mensch. Die größte Naturkatastrophe ist der Mensch. Und ihr Lieben, das deckt sich leider präzise mit den Ergebnissen der Ursachenforscher. Ossip Karl Flechtheim, einer der führenden Futurologen unserer Zeit, schreibt 1972, die Futurologie, also die Zukunftsforschung, müsse sich mehreren Herausforderungen, die die Menschheit bedrohen, müsse verschiedene Herausforderungen beantworten. Die Futurologie müsse ihren Beitrag leisten. Erstens, zur Eliminierung des Krieges. Ich frage uns, wer macht denn Kriege? Zweitens, zur Beseitigung von Hunger und Elend in der dritten Welt. Ich frage, wer entwickelt Systeme schreiender Ungerechtigkeiten? Dann, zur Beendigung des Raubbaus und zum Schutz der Natur. Und jetzt kommt's. Man müsse einen Beitrag leisten zum Schutze des Menschen vor sich selbst. Was sagt er? Man müsse einen Beitrag leisten zum Schutze des Menschen vor sich selbst. Also die Wissenschaftler müssten einen Beitrag leisten zum Schutze des Menschen vor sich selbst. Nur die da vor den Menschen schützen, sind doch wieder Menschen, vor denen wir doch nun gerade geschützt werden müssen. Es gibt ja nicht nur charaktervolle Wissenschaftler, oder? Dann, man müsse einen Beitrag leisten zur Überwindung von Ausbeutung und Unterdrückung. Beitrag leisten zum Abbau von Entleerung und Entfremdung und zur Schaffung eines neuen, kreativen Homo humanus. Beitrag leisten heißt das zur Schaffung eines neuen, schöpferischen Menschen. Wir brauchen einen neuen Menschen, sagen die Naturwissenschaftler. Mit diesem Menschen geht es nicht. Und da sind sie sich seltsam einig. Das Problem ist der alte Mensch. Es ist bekannt, als man Albert Einstein die Nachricht von der Entwicklung der Atombombe überbrachte, da sagte er, das größte Problem ist nicht die Bombe. Das Problem ist das menschliche Herz. Und nun könnte Ihnen Zitate auflisten und auflatten, wie bei einem langen, langen Lattenzaun. Zitate von Wissenschaftlern, die alle zu dem gleichen Punkt kommen. Das Problem sind wir selbst. Das eigentliche Problem ist der Mensch. Die große Störung ist der Mensch, aber wir können ihn nicht ausschalten. Wir können die Störung nicht beheben. Das ist die große Ernüchterung dieses ausgehenden Jahrhunderts. Von der zerstörten Welt müssen wir auf einen zerstörten Menschen schließen. Ihr Lieben, das ist eine sehr bittere Erkenntnis. Von der zerstörten Welt müssen wir auf einen zerstörten Menschen schließen. Alle Untersuchungen ergeben nur das eine. Die großen Weltprobleme haben ihre Ursache in der Tiefe, im Geist des Menschen. Hier, da haben sie ihren Ort. Die Tiefe des Menschen, manchmal nennen wir das den Charakter des Menschen. oder das Wesen des Menschen oder das Herz des Menschen, wie auch immer. Hier sitzt der Störfaktor, der Keim der Zerstörung im Geist des Menschen. Alle Zerstörungen, die wirkliche Störungen des Gesamten sind, sind Werke von der Hand des Menschen. Wir müssen von einer zerstörten Welt auf einen zerstörten Menschen schließen. Und nun kommt die Frage, die fast niemand stellt. Und die heißt: Wie zerstört ist der Mensch wirklich? Wie zerstört ist der Mensch wirklich? Diese Frage bekommt plötzlich eine ungeheure Schärfe und Dichte. Wie zerstört ist der Mensch wirklich? Wenn wir das Ausmaß seiner Zerstörung nicht erkennen, ihr Lieben, dann setzen ja unsere Heilungsversuche, dann setzen ja unsere Restaurationsversuche natürlich immer zu flach an. Und so ist es dann auch meistens. Die meisten wissenschaftlichen Arbeiten, wenn sie auf den Menschen zu sprechen kommen, die wissen viel zu sagen, was der Mensch unbedingt tun müsste und dass er jetzt endlich unbedingt anders werden müsste. Aber sie kommen selten auf den Kern. Selten auf den Kern. An einer Stelle verstummen sie fast alle, wenn es um die eine Frage geht: Wie denn? Wie soll das geschehen? Ist der Mensch unter Umständen zerstörter, als wir glauben? Könnte das sein? Ist der Mensch unter Umständen zerstörter, als wir glauben? Wie zerstört ist der Mensch wirklich? Und wie könnte es besser werden? Ihr Lieben, und das ist ja nun ganz seltsam. Wir wissen im Grunde genommen alle miteinander ganz genau, wie es besser werden könnte. Das ist ja das Seltsame. Jeder weiß genau Bescheid. Die Lösung, die wir alle miteinander sehen, die ist so durchsichtig wie einfach. Es gibt nämlich ein Patentrezept. Es gibt tatsächlich, jeder ist davon überzeugt, ein Patentrezept. Und wissen Sie, wie das heißt? Die anderen, die müssten sich ändern. Das ist das Patentrezept. Die anderen, die müssen sich ändern. Wir singen ja ständig das Lied von der Änderung des Menschen. Ständig, da sind wir uns alle einig. Jede Demonstration singt das Lied von der Änderung des Menschen. Jeder Protest singt das Lied von der Änderung des Menschen. Jede Anklage singt das Lied von der Änderung des Menschen. Jeder Vorwurf singt das Lied von der Änderung des Menschen. Und es hat immer nur die eine Strophe: Wenn der andere anders wäre, dann wäre alles anders. So einfach ist es. Aber weil der andere sich nicht ändert, bleibt alles unverändert. Schuld aber, das ist völlig klar, hat immer der andere. Nein, ihr Lieben, die Frage, wie zerstört ist der Mensch, das ist immer auch die Frage, wie zerstört bist du? Wie zerstört bin ich? Ihr Lieben, können Sie das denken? Können Sie das denken, dass Sie zerstört sind? Können Sie das denken? Können Sie das denken, dass in Ihnen Abgründe sind, schwindelerregend tief? Können Sie das denken, dass da ganz tief in Ihnen Zerstörungskräfte auf der Lauer liegen? Können Sie das denken? Und wenn diese Zerstörungskräfte zusammenfließen, inzwischen 5 Milliardenfach in dieser Welt, wenn diese Zerstörungskräfte zusammenfließen zu einer Massengesellschaft, dann braut sich Entsetzliches zusammen. Ihr Männer, wo werden wir wirklich heil? Ihr Frauen, wo werden wir wirklich heil? Ihr jungen Leute, wo werden wir wirklich heil? Wie kann das geschehen? Wie zerstört ist der Mensch? Lasst mich das einmal deutlich machen. Die Verwicklung, ein Stückchen Zerstörung, ein Teil Zerstörung. Lasst es mich einmal deutlich machen an einem einzigen Beispiel. Aus einer Fülle an zerstörerischen Gegebenheiten greife ich jetzt einmal eine heraus, um deutlich zu machen, wie wir im Grunde genommen sind, um deutlich zu machen, wie wir uns im Grunde genommen verhalten. Ich wähle das Beispiel der sogenannten Politik. Und ich beginne mit einem vergleichsweise harmlosen Hinweis. Harmlose Verirrungen und Verwirrungen, aber die sind dann schon verhängnisvoll genug. Im politischen Leben, wir wissen es alle, spielt sich Folgendes ab. Wenn jemand in der Politik verantwortlich mitmachen will, dann muss er Sorge tragen dafür, dass er gewählt wird. Furchtbar einfach. So ist das in einer Demokratie. Er muss Sorge tragen, dass er gewählt wird. Der wird aber nur gewählt werden, wenn er eine Meinung vertritt, die die Mehrheit, man könnte auch sagen, die der Masse gefällt. Wer aber der Mehrheit gefällt, was aber der Mehrheit gefällt, das ist ihr vorwiegend heute von Meinungsmachern eingegeben worden. Was der Masse gefällt, das ist ihr längst eingegeben worden. Seit Freuds Psychologie der Massen wissen wir, wie leicht es für ganz wenige ist, die Masse total zu manipulieren, sie dahin zu führen, wohin man sie haben will. Meinungsmacher wissen ganz genau, um bei den Leuten anzukommen, müssen wir ausgesprochen, so sagt es mir mal jemand vom Rundfunk, müssen wir ausgesprochen bedürfnisorientiert sein. Mehr noch. Wir müssen ihnen Bedürfnisse einreden, auf jeden Fall. Die entscheidende Begegnungsebene für viele ist nicht die Wahrheitsebene, es ist die Bedürfnisebene. Es werden Bedürfnisse erfunden und diese Bedürfnisse werden uns eingehämmert. Es werden uns Appetite hochgereizt, die wir vorher gar nicht kannten. Und dann präsentieren sich Politiker, Firmen, Gewerkschaften, Parteien als die Erfüllungsgehilfen für die Befriedigung unserer Wünsche. Und weil wir das kaum noch durchschauen, wählen wir oft die, die uns geben, was wir wollen. Aber was wir gefälligst zu wollen haben, das hat man uns vorher suggeriert. So wird mit unserer Verführbarkeit, so werden mit unserer Verführbarkeit Geschäfte gemacht. Wer die Wahrheit sagt, hat immer nur sehr bedingte Aussicht, gewählt zu werden. Aber wer die Bedürfnisse anspricht, dessen Aussichten, gewählt zu werden, steigen. Die Wahrheit erhebt Einspruch, zum Beispiel. Die Wahrheit erhebt Einspruch, wenn Egoismus sich breit machen will. Und ihr Lieben, wie viele Bedürfnisse, die wir heute haben, sind oft nur noch rein egoistischer Natur. Da muss man nur einmal in Kalkutta gewesen zu sein, um zu wissen, dass manche unserer Bedürfnisse und unserer eiskalten Ansprüche nichts mehr sind als rein egoistischer Natur. Die Wahrheit aber wird sich dagegen stemmen. Sie ist ja die Wahrheit. Die Wahrheit lässt nicht zu, dass Machtansprüche sich durchsetzen und Menschen dadurch unter die Räder geraten. Es ist ja die Wahrheit. Sie duldet auch nicht, dass Menschen belogen werden, damit andere mit dieser Lüge dann ihre Geschäfte machen. Sie ist ja die Wahrheit. Ihr Lieben, spüren Sie es. Die Wahrheit kann sehr einsam sein. Sie kann nämlich ganz und gar gegen die Masse stehen. Die Wahrheit hat eigentlich nur eines für sich. Aber das hat sie wirklich für sich. Die Wahrheit braucht keine Mehrheit, um wahr zu sein. Darf ich das nochmal sagen? Sie braucht keine Mehrheit, um wahr zu sein, die Wahrheit. Sie braucht auch keine Macht, um wahr zu sein. Man kann über sie abstimmen und dagegen sein. Das heißt also, man kann sie überstimmen und doch bleibt sie die Wahrheit. Man kann sie totschweigen und doch bleibt sie die Wahrheit. Man kann sie totreden und doch bleibt sie die Wahrheit. Man kann sie totschreien und doch bleibt sie die Wahrheit. Man kann sie totgrinsen und doch bleibt sie die Wahrheit. Das Töten der Wahrheit macht sie nicht tot. Es tötet die Todmacher. Die Wahrheit hat auch Zeit. Oft meldet sie sich nach Jahren erst wieder. Sehen Sie, wir wissen seit Jahrzehnten, dass an den Stickoxiden der Auspuffgase Bäume zugrunde gehen. Wir wissen es seit Jahrzehnten. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass man Katalysatoren braucht und brauchen würde, wie man das in Japan längst hat, wie man das in den Vereinigten Staaten längst hat. Können Sie sich das vorstellen? Eine Stadt wie Tokio, da können Sie alle Städte Österreichs zusammenlegen und Sie kriegen keine Stadt wie Tokio. Aber diese Stadt ist sauberer als Schladming, haben Sie das gewusst? Wir wissen das seit Jahrzehnten. Das ist eine naturgesetzliche Wahrheit, die wir alle, die die entscheidenden Stellen seit Jahren wissen. Aber die hat zu vielen nicht in den Kram gepasst. Der Autoindustrie nicht, den Kunden nicht, dem Staat nicht. Und heute? Das Ergebnis letzter Untersuchungen lautet, wörtlich vor einer Woche im österreichischen Rundfunk, das Ergebnis letzter Untersuchungen lautet, in Österreich gibt es keinen einzigen gesunden Baum. Keinen einzigen gesunden Baum. Vielleicht noch im Treibhaus. Wissen Sie, was das ist? Eine totgeschwiegene Wahrheit klopft an und sagt, ich bin nicht tot. Ihr könnt mich totgrinsen, aber damit erledigt ihr mich nicht. Ihr könnt mich totschweigen, aber damit erledigt ihr mich nicht. Das ist das Geheimnis der Wahrheit. Merken Sie es? Wenn der Egoismus des Menschen sich durchsetzt, das ist tödlich. Das ist tödlich für die Umwelt. Das ist tödlich für die Mitmenschen. Und das ist tödlich für mich selbst. Und wenn unsere Parteien jetzt ständig fragen, liebe Bürger, das heißt ja auf Deutsch, liebe Egoisten, oder etwa nicht? Das heißt auf Deutsch, liebe Egoisten. Und wenn sie uns ständig fragen, wie hättet ihr es denn gerne? Was hättet ihr denn gerne? Wählt uns. Und wir tun genau das, wie es euch gefällt. Ihr Lieben, dann setzt sich dieser Egoismus des Menschen auf breiter Front durch. Wie zerstört ist der Mensch? So zerstört, dass er sich beim Wahlgang am liebsten für den entscheidet, der am stärksten den Egoismus anspricht. Der Egoismus aber ist das Verderben, ist der Untergang des Menschen. Und die, die den Egoismus ansprechen, die gehen nun mal quer durch alle Parteien. Natürlich gehen sie quer durch alle Parteien. Ihr Lieben, spüren Sie es nicht, wie wichtig verantwortungsvolle Politiker heute sind. Wir brauchen keine Lakaien, die dem Volk seine egoistischen Wünsche von den Augen ablesen. Wir brauchen Politiker, die Persönlichkeiten sind, die nach Wahrheit forschen, die Wahrheit sagen und vor allem die Wahrheit tun. Das brauchen wir. Und wissen Sie, was wir auch brauchen? Wir brauchen ein Volk. Wir brauchen eine Bevölkerung, die beides unterscheiden kann. Wir brauchen eine politisch und ethisch hellwache Bevölkerung. Wie zerstört ist der Mensch? Graben wir noch ein bisschen tiefer. Und bleiben wir bei der sogenannten Politik. Die Zerstörung des Menschen, sagten wir, sitzt tief im menschlichen Geist. Das gilt es zu belegen. Sie haben sicher alle schon einmal etwas über das sogenannte abstrakte Denken gehört. abstraktes Denken, eine großartige Möglichkeit des Menschen. Abstrakt heißt vom Dinglichen gelöst, heißt begrifflich nur gedacht. Eigentlich nicht da, eigentlich unwirklich. Es kommt vom Lateinischen abstractus, das heißt einfach abgezogen. Abstraktes Denken, ihr Lieben, das ist ein großartiger Denkvorgang, zu dem kein Tier fähig ist, nur wir Menschen. Wenn aber der Egoismus, das Zerstörerische in uns also, wenn das sich durchsetzt, dann benutzt dieser Egoismus dieses Denken, um es sich dann dienstbar zu machen. Und er schleicht sich damit ein ungehindertes Betätigungsfeld. Was meine ich? Abstraktes Denken zum Beispiel kleidet Vorgänge unter uns Menschen in Begriffe, in abstrakte Begriffe, hinter denen man sich dann sehr geschickt verbergen kann. Wir sprechen zum Beispiel von der Politik. Der Begriff Politik ist ein rein abstrakter Begriff. Ich frage Sie, gibt es das eigentlich, die Politik? Abstrahiert, das heißt losgelöst von ganz praktischen Vorgängen. Noch weiter, gibt es Politik losgelöst von Menschen, die solche Vorgänge nun einmal verursachen? Gibt es Politik losgelöst von Menschen? Das ist hier die Frage. Gibt es eigentlich die Politik? Ihr Lieben, die Politik, das ist ein abstrakter Begriff. Ein Begriff, der vom konkreten Handeln konkreter Menschen einfach abgezogen ist. Kann man das eigentlich sagen? Die Politik ist schlecht. Oder die Politik ist gut, kann man das sagen, das wird ja immer wieder getan, aber das kann man gar nicht. Die Politik gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur Menschen, die politisch handeln, gut oder schlecht. Abstraktes Denken, das dann in egoistische Dienste tritt, tut aber so, als gäbe es Politik ohne den Menschen. Und nun kann man sich hinter diesem Begriff hervorragend verbergen. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ein guter Freund von mir geht in einem anderen Bundesland zu einem Kommunalpolitiker. Dieser Mann hat in einem ganz bestimmten Fall unsauber gehandelt, verstehen Sie? Das heißt, er hat eindeutig und handfest gelogen. Und dann geht mein Freund hin, stellt ihn zur Rede und sagt, Herr Sowieso, was Sie da gesagt haben, das ist eine glatte Lüge, wieder besseres Wissen, eine glatte Lüge. Daraufhin sagt der Mann ganz lächelnd, nein, das ist keine Lüge, das ist Politik, das ist Politik. Ihr Lieben, was geschieht hier? Da macht der Mann sein politisches Handeln, sein politisches Tun zu einem abstrakten Begriff und stiehlt sich damit aus der Affäre. Sein konkretes, unsauberes Handeln versieht er mit einem Schleier. Er verschleiert das konkrete Lügen mit einem abstrakten Begriff. Plötzlich hat er nicht mehr gelogen, sondern Politik getrieben. Die Politik sei schmutzig. So wird uns manches Mal eingeredet. Nein, Menschen sind das, die schmutzig handeln. Die Politik gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die politisch handeln, so oder so. Sind es charaktervolle Menschen, dann ist ihr politisches Handeln charaktervoll. Sind es charakterlose Menschen, dann ist ihr politisches Handeln charakterlos. Aber merken Sie, und darauf will ich jetzt hinaus, merken Sie, wie die Dinge plötzlich nicht mehr greifen. Wie sie nicht mehr greifbar sind. Niemand ist mehr wirklich schuldig. Es ist die Politik, die schuldig ist. Es ist die Wirtschaft, die schuldig ist. Es ist die Kalkulation, die schuldig ist. Oder die mangelnde Vernunft. Oder der Krieg ist schuld. Merken Sie es. Es sind jetzt auf einmal alles Sachen, die schuld sind. Keine Menschen mehr.
sondern Sachen. Sachzwänge sind heute schuld.
Nun aber beginnt ein Teufelskreis. Wenn der Mensch die Politik so versachlicht, zu einer eigenen Sache macht, dann versachlicht auf einmal die Politik den Menschen. Wenn die Menschen die Politik versachlichen, dann setzt sich die Politik absolut und versachlicht den Menschen. Durch die Verleugnung des konkreten Menschen entstand überhaupt erst der Begriff Politik. Aber die Verleugnung des konkreten Menschen in dieser sogenannten Politik, dadurch wird jetzt ihrerseits der konkrete Mensch verleugnet. Der konkrete Mensch wird immer mehr verloren. Er gerät aus dem Blickfeld. Er wird eliminiert. Eliminieren aber heißt beseitigen. Menschen beseitigen aber heißt Menschen töten. Man kann mittels abstrakter Begriffe den Menschen, das Menschliche ermorden, ganz unblutig. Politik kann getrieben werden um ihrer selbst willen, völlig am konkreten Menschen vorbei. Jetzt zwingt der Mensch nicht mehr die Sache Politik, sondern die Sache Politik zwingt den Menschen. Darum reden wir heute von Sachzwängen in der Politik, der wir uns gefälligst anzupassen haben. Der Mensch ist nicht mehr das Problem, die Sachen sind das Problem. Sachzwänge sind schuld. Sachzwänge heißt, und wir haben das längst durchschaut, wir verschaffen uns ein Alibi. Alibi heißt auf Deutsch anderswo. Alibi heißt anderswo. Das heißt also, wir verschaffen uns ein anderswo. Die Schuld liegt nicht bei uns. Die Schuld liegt jetzt immer anderswo. Alibi. Herrlich. Die Sachzwänge sind schuld. Es gibt überhaupt keine schuldigen Menschen mehr. Wir sind ganz unschuldig. Wir sind ganz heile. Die Welt geht unter unseren Händen zwar kaputt, aber wir sind ganz heile. Heile Menschen in einer kaputten Welt? Glauben Sie das wirklich? Weiß der Geier, warum die Welt so kaputt ist? Wir haben nichts damit zu tun. Wir sind heile. Sachzwänge sind schuld. Schön wär's. Das Problem, ihr Lieben, das Problem ist nur dieses. Sachzwänge können nicht umkehren. Sachzwänge können nicht umkehren. Nur wenn Menschen ihre Schuld erkennen, dann ist Umkehr möglich. Aber wenn Menschen gar nicht mehr schuldig sind, dann gibt es keine Umkehr. Da können Millionen sterben. Da können Millionen ermordet werden. Aber kein Mensch ist schuldig. Wissen, wer schuldig ist? Der Krieg ist schuld. Krieg ist nämlich auch ein abstrakter Begriff. Das gibt es überhaupt nicht. Es gibt keinen Krieg. Es gibt immer nur Menschen. Konkrete Menschen, die konkret mit konkreten Gewehren, mit konkreten Kanonen, mit konkreten Atombomben aufeinander schießen. Das gibt's. Und wir sagen, der Krieg ist schuld. Das ist eine tolle Sache, was? Herrlich könnte man sagen. Die Politik ist schuld, der Krieg ist schuld. Wissen Sie, diese Begriffe sind wie dicke Bäume, hinter denen man sich toll verstecken kann. Toll verstecken. Kann man es wirklich? Kann man es wirklich? Da steht ein uraltes Bild vor meinen Augen auf. Ein uraltes Bild. Aus ganz großer Ferne kommt es auf mich zu. Es kommt auf uns alle zu. Und wir können fortlaufen, so schnell wir wollen. Dieses Bild, ihr lieben Leute, dieses Bild holt uns alle ein. Es kommt über uns. Und plötzlich sind wir alle drin in diesem Bild. In diesem Bild geht es um einen, den das Buch der Bücher, wir haben gestern darüber geredet, da geht es um den einen, den das Buch der Bücher den Menschen nennt. Auf Hebräisch. Denn in dieser Sprache ist der erste Teil des Buches der Bücher geschrieben. Auf Hebräisch heißt der Mensch ganz einfach Adam. Adam. Adam ist kein Name. So Adam Schulze oder sowas. Nein,
Adam heißt Mensch. Und dann sagt dieses Buch der Bücher, er habe einmal gelebt im Garten Eden. Und dieser Garten Eden ist ein tiefes mythologisches Symbol. Wissen Sie wofür? Für Gottes Nähe. Adam lebt im Garten Eden. Das heißt auf Deutsch, der Mensch lebt in Gottes Nähe. Und da wird er dann schuldig, heißt es, vor dem nahen Gott. Und tut dann genau das. Er tut genau das, was jener Kommunalpolitiker tat. Hören Sie gut zu. Ich zitiere das Alte Testament. Und Adam, der Mensch, der Kommunalpolitiker, du, Adam versteckte sich, heißt es hier, vor dem Angesichte des Herrn, vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen im Garten. Merkt ihr was? Die Geschichte dieses Adam ist die Geschichte jenes Kommunalpolitikers. Und den könnt ihr jetzt wirklich vergessen. Die Geschichte dieses Adam, das ist deine Geschichte, das ist meine Geschichte. Wir alle haben gelogen und Unrecht getan und haben uns dann versteckt hinter Ausflüchten und Begriffen, wie Adam hinter seinem Baum. Adam, das sind wir, denn Adam heißt einfach Mensch. Hier geht es um den Menschen schlechthin. Und nun hört bitte, wie das weitergeht. Da steht in diesem alten Buch, in dem Buch der Bücher, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm. Na, was sprach er wohl? Was sprach er wohl? Wo ist die Politik? Glauben Sie das wirklich? Wo ist die Fehlentscheidung? Glauben Sie das wirklich? Wo ist die Handlung? Wo ist der Krieg? Nein. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, Adam, wo bist du? Du, das ist ganz was anderes. Das heißt, vor dem lebendigen Gott gibt es kein Verstecken, weder hinter dicken Bäumen noch hinter dicken Begriffen. Adam, wo bist du? So rückt Gott uns auf den Pelz, auf unser dickes Fell. Gott erlaubt dir kein Alibi, heißt das. Bist du bereit, Gott zuzugeben, dass du vor ihm und vor Menschen schuldig bist? So stellt Gott den Menschen. Bist du bereit, das zuzugeben? Nein, ihr Lieben, von innerster Natur aus sind wir alle genau wie Adam. Hören Sie mal, wie es weitergeht. Und Gott sprach, hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum. Ihr Lieben, kommt euch das bekannt vor? Kommt uns das nicht allen bekannt vor? Das ist Adam, das ist der Mensch. Schauen Sie in die Politik, Schuld ist immer der andere. Schauen Sie in die Ehekräche, Schuld ist immer der andere. Schauen Sie in den Familienstreit, Schuld ist immer der andere. Schauen Sie sich die Kriege an, aller Zeiten, Schuld sind immer die anderen. Da sage noch einer, die Heilige Schrift sei verstaubt und nicht aktuell. Wer das behauptet, ihr Lieben, der hat es wohl nötig. Nenne mir etwas Aktuelleres. Es ist unheimlich, wie die Heilige Schrift uns alle einholt, wie die Wahrheit, die man nicht tot argumentieren kann, die man nicht tot schreien kann, die man nicht tot schweigen kann, die man nicht tot grinsen kann. Und nun geht diese Geschichte, die ja die Deutung der menschlichen Geschichte ist, jetzt geht diese Geschichte dramatisch weiter. Lesen Sie das Alte Testament an dieser Stelle und es gehen Ihnen die Augen auf. Wenn Sie das einmal gründlich lesen, haben Sie mehr begriffen von dieser Welt, als wenn Sie ein ganzes Jahr lang die Kronenzeitung lesen. Darauf können Sie sich verlassen. Die Geschichte. Dabei kenne ich die gar nicht so richtig, weil ich sie selber nicht abonniere. Aber ich habe mir sagen lassen, ihr Lieben, die Geschichte geht jetzt dramatisch weiter. Da heißt es, ich zitiere wieder, da wies ihn, den Adam, Gott der Herr aus dem Garten Eden. Was sagten wir eben? Garten Eden, das ist das Bild der Nähe Gottes. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, dieselbe Erde, aus der er selber genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor den Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Weißt du, was das heißt? Das heißt hier, Adam, Mensch, aus der Gottesnähe wird Gottes Ferne, das heißt das. Aber Gottes Ferne, das ist nicht so ein bisschen Defizit an Religiosität, dass man in aufgeklärten Zeiten lächelnd durch Selbstbewusstsein ersetzen könnte. Gottes Ferne nach der Heiligen Schrift heißt, das Böse wird nun nicht weniger. Das Böse nimmt zu. Und dass das wahr ist, ihr Männer und ihr Frauen und ihr jungen Leute, dass das wahr ist, das können Sie doch ablesen an der Entwicklung der Weltgeschichte bis zu dieser Stunde. Das Böse, das Zerstörerische, das Kaputte nimmt zu. Es breitet sich aus wie eine Krankheit. Diese Welt ist krank. Die Menschheit ist krank. Wir sind todkrank. Ich gebe Ihnen hier die biblische Deutung der Weltgeschichte weiter. Und wenn Sie ehrlich sind, dann müssen Sie sagen, die ernüchternde biblische Wahrheit deckt sich mit dem Verlauf der gegenwärtigen weltgeschichtlichen Wirklichkeit in einer bestürzenden Präzision. Wissen Sie nämlich, was jetzt folgt nach diesem biblischen Bericht? Es ist geradezu unheimlich, was uns die Schrift jetzt signalisiert. Kaum lebt der Mensch in der Gottesferne, jenseits von Eden, so steht es da. Da erleben wir, wie die Geschichte des Menschen von nun an weitergeht. Zwangsläufig weitergeht. Plötzlich heißt der Mensch nicht mehr Adam und Eva. Plötzlich heißt der Mensch Kain und Abel. Es ist aber gemeint, der gleiche Mensch. Ich lese euch ein paar Worte, die dann unmittelbar folgen, als der Mensch hinausgestellt wird, jenseits von Eden. Adam erkannte Eva, seine Frau, sie wurde schwanger und gebar Kain. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er diesmal nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß? Warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert die Sünde vor der Tür wie ein Dämon. Auf dich hat er es abgesehen. Du aber herrsche über ihn, über den Dämon, über die Dämonie. Darauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Felde waren, griff Kain seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. so bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der sein Maul aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen guten Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du sein auf Erden. Weißt du, was das heißt? Wo einmal die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen ist, da muss auch die Gemeinschaft der Menschen untereinander zerbrechen. Zwangsläufig ist das so. Alle Feindschaft, alles Gegeneinander der Menschen findet seine Ursache hier. Die Trennung des Menschen von Gott zieht nun einmal die Trennung der Menschen untereinander nach sich. Sie sind zu Feinden geworden, die doch eigentlich Brüder sind. Sie werden nicht nur zum Feind des Mitmenschen, sie werden auch zum Feind der Umwelt. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel. Abel heißt auf Deutsch der Schwache, der Hauch, der Nichtige, der nichts drauf hat, ja, der Schwache. Da erhob sich Kain gegen seinen schwachen Bruder und schlug ihn tot. So steht es hier geschrieben. Ihr Lieben, Historiker haben es ausgerechnet, 90% der Weltgeschichte ist Kriegsgeschichte. Wir stehen hier an der Quelle, von der aus ein unheimlicher Blutstrom sich durch die Jahrtausende ergießt. Und dieser Blutstrom wird gespeist durch immer neue Brudermorde. Und damit wir uns recht verstehen, diese Quelle liegt nicht in der Vergangenheit, sondern sie liegt im Herzen des Menschen. In meinem Herzen, in deinem Herzen. Hier beginnt es. Hier nimmt das seinen Anfang, was im Blutbad endet. Neid, sagt Jesus später im Neuen Testament, das ist die Wurzel des Brudermordes. Es fing an damit, dass Kain neidisch wurde. Wissen Sie, wie das ist? Waren Sie jemals neidisch in Ihrem Leben? Dann tragen Sie nach der Deutung des Neuen Testamentes die Wurzel des Brudermordes in sich. Wenn Sie jemals neidisch waren, wenn Sie jemals zornig waren auf einen Menschen in ungerechter Weise, wenn Sie jemals einen Menschen gehasst haben, dann tragen Sie die Wurzel des Brudermordes in sich. Wer hat denn hier noch niemals einen beneidet? Wer denn nicht? Wer hatte noch niemals einen gehasst? Wer denn nicht? Es ist unheimlich, ihr Lieben. Dieses menschliche Herz, das ist jetzt hier. Wir sind jetzt hier etwa, hat man mir eben gesagt, 1500 Menschen. 1500 Mal schlägt dieses menschliche Herz jetzt in diesem Raum. In jedem von uns schlägt es. In jedem von uns liegt es. Es ist nur eine Frage der Umstände, ob die Wurzel sich auswächst und Früchte trägt. Nur eine Frage der Umstände. Vor Jahren hat eine Fernsehsendung die USA tief erschüttert. US-Soldaten, Veteranen aus dem Vietnamkrieg berichteten über ihre Taten, die sie damals unter anderem verbracht hatten. Zu Hause waren diese Männer ehrenwerte Herren. Und dann kamen sie in ganz brutale Umstände und wurden immer mehr selber brutalisiert. Wissen Sie was? Wir sind grundsätzlich brutalisierbar. Jeder von uns. Wir sind grundsätzlich brutalisierbar. Warum? Weil das eine Wurzel ist, die in uns allen liegt. Und dann haben diese ehrenwerten Herren, und als sie das berichteten, wurden sie immer leiser. Einige sind dann bei ihren Berichten vor der Kamera zusammengebrochen. Eine ganze Nation hat es erschüttert. Da haben sie, Und das haben die erzählt. Sie haben Babys wie eine Schleuder durch die Luft geschwungen und ihre Köpfe an die Bäume geknallt, bis das Gehirn austrat. Sie haben kleinen Kindern die Augen ausgestochen. Sie haben Schwangeren die Bäuche aufgeschlitzt. Nochmal, als sie das berichteten, da sind sie etliche zusammengebrochen vor der Kamera. Sie verstanden das selbst nicht mehr. Einer sagte, ich hole sonst jede Fliege aus der Milch, weil ich Mitleid mit ihr habe. Ihr Lieben, niemand von uns hier kann glauben, dass er zu so etwas fähig wäre. Niemand von uns hier kann das glauben. Und doch das alles liegt im menschlichen Herzen. Es ist nur eine Frage der Umstände. Erkundigen Sie sich bei den Psychologen. Die Geschichte von Kain und Abel, das ist unser aller Geschichte. Es ist die Geschichte dieser Welt. Es ist die Geschichte deines und meines Herzens. Die Bibel denkt radikal. Radikal heißt ja wurzelhaft. Hier geht es um die Wurzel aller Groß- und Kleinkriege. Es geht um unser Herz. Es geht um den Hintergrund aller Wunden, die wir einander beigebracht haben in diesem Leben. Und das ist unser Herz. Denken Sie einmal still an den Menschen, auf den Sie neidisch waren, auf den Sie zornig waren. Denken Sie einmal still an den Menschen, den Sie vielleicht gehasst haben oder hassen, den Sie verwundet haben. Ihr Lieben, was wird sein, wenn Gott dich einmal fragt, nach all den Menschen, an denen du schuldig wurdest? Und Gottes Wort, das es ein bisschen besser weiß als wir, sagt, dass Gott so fragt, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Was wird sein, wenn Gott dich einmal nach all den Menschen fragt, an denen du schuldig wurdest? Wo ist dein Bruder Abel? Wo ist der Schwache, den du behüten solltest, aber du hast es nicht getan? Du hast ihn fallen gelassen wie einen nassen Fetzen. Wo ist dein Bruder Abel? Er aber sprach, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er sollte seines Bruders Hüter sein. Diese Sprache verrät ihn bereits. Der sich um den Schwachen nicht kümmert, ist einer, der ihn zugrunde gehen lässt. Sollte ich meines Bruders Schwester sein? Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Sollte ich meiner Schwester Hüter sein? Ihr Lieben, wie viele Menschen haben Sie schon verwundet? Auf wie viele Menschen haben Sie schon mit argen Gedanken, mit spitzer Zunge geschossen? Er sollte dein Bruder sein. Er sollte deine Schwester sein. Ja, aber er hat mich schrecklich gekränkt. Hast du noch niemanden gekränkt? Wir klagen ständig an. Vielleicht haben Sie es schon mal gemerkt. Wir sitzen ja im Grunde genommen, wir sitzen im Grunde genommen ständig übereinander zu Gericht. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Geradezu unablässig reden wir mit anderen über andere. Selbst in Gedanken reden wir weiter. Viele böse Gedanken. Verurteilungen sind Herzensprodukte, die uns über die Lippen fließen wie ein giftiger Wasserfall. Jeder weiß es und jeder macht mit. So urteilen wir und wissen uns verurteilt. So klagen wir an und wissen uns angeklagt. Ihr Lieben, wie viel kostbare Lebenszeit verbringen wir mit Argwohn und Verdächtigungen? Wie viel kostbare Zeit verbringen wir mit Sticheleien, mit Vorwürfen, mit Anspielungen, mit Selbstrechtfertigungen, die mich in die Sonne stellen und den anderen in den Schatten? Merken wir das nicht? Unser Herz ist ein Tummelplatz des Satans. Warum klagen wir so gerne an? Dass wir ausgerechnet diese Rolle des Anklägers so begierig spielen wollen. Was ist das? Im Neuen Testament wird auch einmal jemand der Ankläger genannt. Der Ankläger. Wissen Sie, wer das ist? Im Neuen Testament ist das der Teufel. Es ist die Rolle des Teufels, der den Menschen vor Gott verklagt. Und diese Rolle, die ziehen wir uns alle miteinander auf den Leib. Ist das nicht seltsam? Wir machen uns zu Handlangern des Teufels mit unserem Handhang anzuklagen und schlecht zu machen. In uns rumort eine seltsame Gier, die Gier zu verurteilen, kennen Sie das? Die Gier zu verdammen. Darum spinnen wir unsere bösartigen Gedanken wie ein tödliches Netz um den Bruder, um die Schwester. Die tötenden Fäden kommen immer aus der Spinne. Die tötenden Fäden kommen immer aus der Spinne. Das feindselige Bild, das du dir von dem anderen machst, wo kommt das eigentlich her? Hast du mal drüber nachgedacht? Wie ist das mit unseren Feindbildern? Man malt sich ein Bild zurecht. Das Bild davon, wie der andere ist. Aber das Bild, das ich vom anderen habe, das ist er nicht selbst. Das ist ja nur sein Bild. Sein Bild? Nein. Mein Bild ist es. Es ist das Bild von ihm, das ich mir gemacht habe. Es ist gar nicht das Bild von ihm. Es ist in Wahrheit das Bild von mir. So wie ich ihn sehe, so ist es in mir. So sieht es aus in mir. Woher hast du denn die dunklen Farben? Du hast sie ja aus dir. In dir sind all die düsteren Farben gelagert, mit denen du deine düsteren Feindbilder malst. Die tötenden Fäden kommen aus der Spinne. Mein Feindbild, das ist das Abbild der Feindschaft, die in mir ist. Es ist die Fotografie der Abgründe, die in mir verborgen sind. Das Abbild der Bosheit, die ich denken kann, die ich darum denken kann, weil das ein Denkmuster ist in mir. Meine Verdächtigungen sind die dunklen Projektionen meiner Gedanken an die Wand der Persönlichkeit des anderen. Wenn du dein Feindbild siehst, dann stehst du immer vor dir. Wo immer ich mich empöre über die Bosheit eines anderen, da soll ich wissen, ich empöre mich damit auch immer über mich selbst. Hier hilft nur eines, dass wir endlich innehalten. Und Gott will uns dazu nötigen. Und Gott sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und die Antwort vom Kain spricht Bände. Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich weiß es nicht. Das heißt, das geht mich nichts an. Er geht mich nichts an. Bin ich verantwortlich für den Schwachen? Nochmal, das verrät seine Gesinnung. Wo so die Verantwortung für den Bruder abgelehnt wird, da war der Bruder schon vorher im Bruder totgeschlagen und verscharrt. Aber Gott ist damit nicht an den Rand zu drängen. Gott nicht. Er sagt, jetzt wirst du unruhig sein müssen. Unruhig wirst du sein müssen in dieser Welt. Und du wirst den Ackerboden bebauen, aus dem du selber gemacht bist. Und dieser Ackerboden wird dich einmal schlucken, so wie er deinen Bruder geschluckt hat. Und dann steht da ein unheimlicher Satz. Da sagt Gott, das Blut deines Bruders schreit von der Ackererde zu mir empor. Das Blut deines Bruders schreit von der Ackererde zu mir empor. Gott sagt nicht, bitte hören Sie genau hin, Gott sagt nicht, es hat geschrien. Nein, es schreit. Die Tat war längst geschehen. Längst gewesen, der war längst verscharrt, aber das Blut deines Bruders schreit. Ihr lieben Leute, nicht weit von hier ist eine grauenvolle Stätte, Mauthausen. Zigtausend liegen dort. Tausendmal schreit das Blut derer, die dort liegen. Es hat nicht geschrien, es schreit. Und nun nehmen Sie dazu 6 Millionen Juden, die Deutsche und Österreicher getötet haben. Und dann die Toten aus den beiden Weltkriegen. Bleiben wir mal in unserem Jahrhundert. Und zählen Sie das alles zusammen, alle Getöteten dieser Welt. Die können wir nicht mehr zählen. Unzählige Male Blut vergossen hat der Mensch mit seinem kainitischen Herzen. Millionen, ein Millionenheer von kleinen Kindern, die im Leib der Mutter geborgen aufwachsen wollten. Wissen Sie, mir hat einmal ein Krankenpfleger gesagt, der einmal in solch einen Eimer geschaut hat, wo sie da lagen, die kleinen Menschlein. Die haben ja Arme wie du und ich. Die haben ja Hände wie du und ich. Die haben einen Kopf, verstehen Sie? Sie haben Beine, Hände und Füße. Und dann hat er mir gesagt, der das gesehen hat. Er hat gesagt, das sah aus wie ein Grab, wie ein Massengrab in einem Konzentrationslager. Er hat ein Foto davon gesehen. Genau dasselbe. Wenn man das aus der Entfernung fotografiert und keine Vergleichsmöglichkeiten daneben legt, hat man genau dasselbe Bild. Das Blut all dieser Kleinen schreit zum Himmel und das Blut aller Getöteten der Weltkriege. Und weil es bei Gott so etwas wie eine Vergangenheit nicht gibt, darum müssen wir annehmen, dass die Schreie aller Getöteten, aller Beneideten, aller Gehassten, aller Ungeliebten bei Gott ständig gehört werden, immerzu. Ungezählte Schreie liegen Gott in den Ohren. Es brüllt nur so gegen den Himmel. Es brüllt nur so. Damit hat Kain nicht gerechnet, dass seine Tat bei Gott nie in die Vergangenheit versinkt, nie in die Vergessenheit. Das Blut deines Bruders schreit. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit. Er hört bis auf diesen Tag jeden Schrei. Und so legt Gott denn seinen Fluch auf diesen Menschen. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden. Wenn du den Ackerboden bestellst, soll er dir keinen guten Ertrag bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Wir können in dieser Welt nicht ungestraft so sein, wie wir sind. Gottlosigkeit hat Folgen. Es geht eine schreckliche Zerrissenheit durch die Welt. Der Mensch ist der Feind des Menschen. Der dem Bruder zum Feind wurde, muss nun in steter Angst leben vor seinem Bruder, der jetzt und vor seinen Brüdern, die jetzt seine Feinde sind. Und so spürt Kain, dass er selber so etwas wird wie ein Abel. Dass er selber so etwas wird wie ein Nichts, wie ein Nichtiger, wie ein Hauch. So geht Gott mit ihm ins Gericht. Kain ist zerrissen. Er findet keine Ruhe mehr. Folgen der Gottlosigkeit zwangsläufig. Und dann sagt er, Kain antwortet dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Acker verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein. Und wer mich findet, wird mich erschlagen. Kain ist zerrissen, findet keine Ruhe mehr. Gottlosigkeit hat Folgen, zwangsläufig. Aber er sagt auf einmal etwas, dieser Kain. In seiner bangen Klage tönen die schweren, wahren Worte mit. Meine Schuld ist zu groß. Er sagt hier, meine Schuld. Jetzt ist Kain der Abel, der Schwache. Die Schuld lastet schwer. Das Gewissen ist zerrissen. Die mächtige Hand Gottes liegt auf ihm. Und jetzt spitzt sich alles zu auf eine Frage: Wie geht der lebendige Gott jetzt um mit Kain, der eigentlich Adam heißt, der eigentlich Mensch ist? Wie geht Gott um mit Kain? Hört, wie Gott umgeht. Der Herr aber sprach zu ihm: Es soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfältig gerecht werden. Und daraufhin machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Lande Not nieder, jenseits auch von Eden. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, wer ihn finde. Gott schützt den Mörder. Mitten im Gericht hebt hier ein Wunder an. Gott stellt den Kain unter seinen persönlichen Schutz. Kain soll weiterleben. Er soll nicht verenden wie sein Bruder Abel. Er darf weiter wohnen, heißt es dort. Und so geht die Geschichte der Menschheit weiter. Nur so geht die Geschichte der Menschheit weiter. Kain bleibt weiter Kain. Er hat in keinem Jahrhundert aufgehört, der Mörder zu sein. Immer wieder ist Kain mit seinem Bruder Abel aufs Feld gegangen. Ihr alten Soldaten, ihr wisst es doch, wie man das früher nannte. Ich war auf dem Felde. Damit hatte man den Krieg gemeint. Immer wieder ist Kain mit seinem Bruder Abel aufs Feld gegangen. Aufs Feld gehen, das ist Kriegssprache. Immer wieder hat Kain seinen Bruder erschlagen. Immer mehr Blut schreit seine Anklage gegen den Himmel. Und diese Schreie liegen Gott ständig im Ohr. Ständig im Ohr. Aber was ist das? Durch alle Schreie hindurch, die uns Menschen anklagen, dringt plötzlich noch ein ganz anderer Schrei. Da schreit auch von uns vergossenes Blut, aber es klagt nicht an. Es schreit für den Mörder, weil sich dieser Kain ja nun milliardenfach wiederholt. Es schreit für diesen milliardenfachen Kain. Das Blut, von uns vergossenes Blut, schreit nach Barmherzigkeit. Da ist ein Abel ermordet worden, der nicht gegen uns, sondern der für uns schreit. Wir haben ihn getötet. Er aber bittet für seine Mörder um Barmherzigkeit. Kennen Sie diesen Schrei des Mannes am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und in einem unserer Gesangbücher, da heißt es: O Abgrund, welcher alle Sünden durch Christi Tod verschlungen hat. Das heißt die Wunde recht verbinden. Da findet kein Verdammen statt, weil Christi Blut beständig schreit: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, nicht für sich, sondern für dich. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Gott hat das Opfer dieses Abel angenommen. Wenn Kain es jetzt für sich gelten lässt, dann soll alles Sündenelend seines Lebens damit gesühnt sein. Bist du Kain? Natürlich bist du Kain. Lass es für dich gelten, dass der Sohn des lebendigen Gottes, der einen Kosmos in Händen hält, für dich beim Vater um Barmherzigkeit schreit. Für dich, ihr lieben Leute, wir brauchen in Ewigkeit nicht mehr dies und nicht mehr das. Aber eines brauchen wir. ihr Männer, ihr braucht in Ewigkeit nicht mehr dies und das, was euch heute so aufregt. Aber eines braucht ihr Männer, wisst ihr was? Dass Gott barmherzig mit euch umgeht, das braucht ihr wirklich. Und ihr Frauen, ihr braucht auch nicht in der Ewigkeit so vieles, was uns eben aufregt. Nein, aber wissen Sie, was Sie brauchen? Dass Gott in der Ewigkeit barmherzig mit euch umgeht, das braucht ihr Frauen. Und ihr jungen Leute, all die vielen Dinge, von denen ihr meint, das müsst ihr unbedingt haben, das braucht ihr nicht unbedingt. Aber eines braucht ihr unbedingt. Ihr braucht, dass Gott in Ewigkeit barmherzig mit euch umgeht. Das braucht ihr wirklich. Ist dir das zu langweilig? Dass der lebendige Gott, der dein Leben gemacht hat und der dein Leben vollenden will, dass er mit dir barmherzig umgehen will, wenn du das willst, wenn du das gelten lässt für dich. Ihr Lieben, habt ihr das gewusst, dass Gott so mit uns umgeht? Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst, dass Gott so mit dir umgeht? Hast du das gewusst? Merkst du, dass du hier heil werden kannst? Merkst du, dass hier eine Welt heil werden kann? Hier bricht etwas anderes ein. Hier dringt etwas anderes an unsere kaputte Wurzel. Du kannst auf einmal aus neuen Wurzeln leben, aus neuen Quellen, aus den Quellen der Barmherzigkeit. Und wenn du daraus lebst, weißt du, was du dann wirst? Ein Mensch voller Barmherzigkeit. Und wisst ihr, was diese Welt braucht? Menschen voller Barmherzigkeit. Aber die finden wir, diese ganz tiefe Barmherzigkeit, finden wir nur bei ihm, der da schreit, Vater, vergib ihm. Vater, vergib ihr. Er weiß nicht, was er tut. Sie weiß nicht, was er tut. Barmherzigkeit. Habt ihr das gewusst, dass Gott so mit uns umgeht? Ihr Lieben, ich weiß das. Uns ist vielfach ein anderer Gott verkündigt worden. In unseren beiden Kirchen, in der evangelischen Kirche, genauso wie in der katholischen. Uns ist vielfach ein anderer Gott verkündigt worden. Nämlich ein Gott, vor dem man Angst haben muss. Vor dem man davonlaufen muss. Vor dem man sich verstecken muss. Der ist uns verkündigt worden. Gott ist nicht ein Gott, vor dem man weglaufen soll, wenn die Angst kommt. Gott ist die Angst wegen der eigenen Schuld. Gott ist der Gott, zu dem man hinlaufen soll, wenn die Angst kommt von der eigenen Schuld. Wir verbergen uns vor Gott und machen uns dann bis heute unsere Schützengräben. Der eine sagt, ich glaube nicht, weil er die Angst nicht erträgt. Es kann nicht wahr sein, dass Gott ist, weil er die Angst nicht erträgt. Ich verstehe jeden zutiefst, der aus solchen Gründen gottlos ist. Wer kann denn rumlaufen sein Leben lang mit dieser Vorstellung, dass da ein Gott ist, der mir ständig die Faust in den Nacken legt und der mich kaputt macht, obwohl ich schon so kaputt bin? Und dann flüchtet man sich in den Schützengraben des Unglaubens. Dann flüchtet man sich in die Schützengräben der Zweifel. Schutz vor Richtung und vor Gott, das sind unsere Ausflüchte. Es gibt auch eine Flucht vor Gott in eine unechte Kirchlichkeit. Echte Kirchlichkeit gibt es auch. Aber es gibt auch eine unechte, die sich sagt, ich will es mir mit Gott trotzdem nicht verderben. Aber trotzdem, obwohl ich kirchlich bin, töte ich ständig meinen Bruder Abel. Es gibt ja auch Rufmord, oder nicht? Es gibt auch Rufmord. Wie viel wird gequatscht in unseren Kirchengemeinden? Einer über den anderen. Evangelische fallen über Evangelische her. Katholiken über Katholiken. Und dann wechselseitig auch nochmal. So sieht's aus, oder? Man kann auch in die Kirche laufen und das zum Schützengraben machen vor dem Zugriff Gottes. Man stellt sich das so vor, man sagt dem lebendigen Gott, ich bin ja immer in der Kirche gewesen. Hast du noch eine Frage? Ja, er hat eine Frage. Er fragt nach deinem Herzen. Danach fragt er. Ihr Lieben, das ist so schrecklich, dass Gott unter uns als Feind empfunden wird. Nein, Gott ist nicht dein Feind. Du selber bist dein größter Feind. Wenn du dich nicht einlässt auf die Barmherzigkeit Gottes, Gott wird als Feind empfunden, das ist schrecklich. Ich komme zum Schluss. Stell dir vor, da ist Krieg. Du bist in diesem Krieg, Soldat. Und dann bist du verwundet worden, schwer blutend. Und dann liegst du so 10 Meter vom Schützengraben entfernt. Und jetzt blutest du deinem Tod entgegen, weil keine Hilfe kommt. Wenn keine Hilfe kommt. Und da siehst du plötzlich jemanden. Du denkst, da kommt einer und hilft mir. Und dann siehst du, es ist der Feind. Es ist der Feind. Ein Russe, nicht? Ist ja so unser Feindbild immer gewesen, nicht? Es ist der Feind. Und er kommt jetzt auf dich zu. Du willst dich verkriechen. Nimmst die letzten Kräfte zusammen und dann rollst du dich mühevoll in den Graben. Es gelingt nicht, sich zu verbergen. Er hat dich längst gesehen. Und dann ist er heran. Er springt zu dir in dein tiefes, dunkles Loch. Er springt zu dir hinein. Und dann nimmst du den Trommelrevolver, drückst ab, aber der geht nicht los. Der Regen hat ihn verdorben. Der Mann kommt näher, kniet vor dir nieder. Alles in dir schreit auf. Jetzt ist es aus mit mir. Und dann spürst du, wie er sich über deine Wunde bückt, wie er das Blut stillt, wie er dich verbindet. Und dann hebt er dich auf, legt dich auf sein Kreuz, auf seinen Rücken, bringt dich in sein Haus. Und du bist fassungslos. Du bist fassungslos. Wie konnte ich vor meinem Retter fliehen? Wie konnte ich ihn umbringen wollen? Ihr Lieben, so ist es, wenn wir erfahren, wie Jesus ist. So ist es, wenn wir erfahren, wie der lebendige Gott ist. Er ist nicht dein Feind. Er hat dich geschaffen. Er hat dich erdacht. Er möchte dein Leben vollenden. Er möchte, wenn du kaputt bist, dass du wieder heil wirst. Das ist der lebendige Gott. Er macht uns allen ein Zeichen. Und das ist das Zeichen von Golgatha. Wer sich unter dieses Kreuz stellt und sagt, dieses Kreuz, jetzt nicht als Holzmaterial, sondern dieser Gekreuzigte, der für mich um Barmherzigkeit schreit, der soll ab jetzt mein Heiland sein, mein Herr sein. Wer das sagt, wer das innerlich für sich sagt, dieser Mann von Golgatha soll mein Herr und Heiland sein, der soll das wissen. Gott wird barmherzig mit dir umgehen. Gottes Barmherzigkeit gilt jedem von uns. Und Gott geht hier durch die Reihen und klopft an dein Herz und sagt, möchtest du mich nicht hineinlassen in die Tiefe deines Lebens? Ich, der dich geschaffen habe, möchte dich vollenden. Dazu brauchst du den Heiland, den ich dir schenke. Für den musst du nichts tun. Er hat alles für dich getan. Denn er sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Ich habe alles getan, damit du auf ewig geheilt bist. Auf ewig. Heile Menschen in einer kaputten Welt. Nein, wir sind
zerstörte Menschen. Aber der Heiland ist da. Er will uns heilen, dich und mich, grundsätzlich und immer wieder neu. Lass dich ein auf den Mann von Golgatha, den auferstandenen lebendigen Christus. Und dein Leben wird ein heiles Leben werden. Du wirst es erfahren. Und wenn deine Ehe dabei ist zu zerbrechen, lass ihn in deine Ehe hinein und sie wird eine heile Ehe werden. Ich habe es so oft gesehen, dass Ehen heil wurden, wenn der Heiland hineinkam. Ihr Männer und Frauen, ihn brauchen wir für unser Leben. Ihn brauchen wir für unser Sterben. Und ihn brauchen wir für die ganze Ewigkeit. Ich danke Ihnen.